Anti-Drogen-Politik ist auch Teil dieser meines Erachtens vollkommen undemokratischen Gesellschaftsform, die wir mittlerweile im Westen haben. Die Drogenpolitik ist so ein Beispiel. Da kann man es besonders augenscheinlich sehen, weil es wird ja von der Regierung eine biochemische Mauer in unseren Gehirnen quasi errichtet, die sagen irgendwie, nee, das darfst du nicht nehmen, obwohl irgendwie die Wissenschaft sagt, es ist aber gut gegen Demenz und du wirst irgendwie intelligenter, wenn du es nimmst, aber das will halt die Regierung irgendwie nicht oder begreift es nicht.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Heute geht es um ein Thema, das wahnsinnig interessant ist, sehr vielschichtig und dem auch historisch ein interessanter Ruf anhängt. Es geht nämlich um Drogen und ich habe mir dazu Norman Ohler eingeladen, der zwei, wie ich finde, ganz großartige Bücher unter anderem darüber geschrieben hat. Einmal über den Drogenkonsum im Dritten Reich und dann über die Geschichte des LSD. Hallo Norman.
Hallo.
Ja. Was ist so interessant an dem Thema gewesen, dass du hast ja eigentlich vorher oder schreibst nach wie vor auch primär Romane, dass du dann aber gesagt hast, so, ey, ich möchte mich diesem Thema auf so einer sachlichen Ebene annähern?
Ja, ich wollte auch einen Roman schreiben über Nazis und Drogen. Dann sagte aber mein Verleger, der schlaue Mensch, dass bei diesem Thema ein Sachbuch besser wäre, weil das vom Inhalt her so brisant wäre, dass es vielleicht verschenkt ist, wenn man es nur im Roman behandelt. Und das macht meines Erachtens auch Sinn. Und von da habe ich dann zum ersten Mal halt über Nazis und Drogen, das heißt Der totale Rausch, das Buch, ein Sachbuch versucht zu schreiben. Und das hat auch mir sogar Spaß gemacht. Wobei ich vorher dachte, Sachbücher sind immer langweilig, aber ich habe dann einfach versucht, ein nicht langweiliges Sachbuch zu schreiben.
Vor allem das Interessante ist ja, ich kann auch verstehen, wenn man das jetzt in einem Roman so einfach so schreiben würde, da würde das ja kein Mensch glauben, weil es gab ja vor Der totale Rausch jetzt so kaum irgendwie Sachliteratur über den Drogenkonsum im Dritten Reich, oder?
Ja, es gab eigentlich so gut wie gar nichts. Von daher war das genau die richtige Entscheidung von meinem Verleger, dass es ein Sachbuch sein musste.
Wie geht man daran? Also wie bist du überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden und was hat dann eben in dir gesagt, okay, pass auf, ich gehe da jetzt in die Tiefe, ich recherchiere mir das an?
Ein Freund von mir, der ist DJ im Club der Visionäre in Berlin, der kennt sich gut aus mit Drogen, aber auch mit deutscher Geschichte, das ist so sein Steckenpferd, der hat mir 2010, also vor 14 Jahren erzählt, dass die Nazis, das im sogenannten Dritten Reich, Drittes Reich ist ja auch ein Propagandabegriff der Nazis, deswegen sage ich sogenanntes Drittes Reich, dass im sogenannten Dritten Reich sehr viele Drogen konsumiert wurden. Und darüber soll ich mein nächstes Buch schreiben. Ich habe das erstmal als Fantasie abgetan, weil ich hatte das vorher noch nie gehört und ich habe dann im Netz so ein bisschen recherchiert, aber auch fast nichts zu finden. Aber der Kumpel, Alex heißt der, der meinte, der erzählte mir, dass ein Freund von ihm, ein Antiquitätenhändler, in einer Wohnung in Ostberlin einen alten Medizinschrank aufgekauft habe. Und in diesem Schrank seien noch Tabletten aus den 40ern und auf der Packung stehe drauf, dass der Inhaltsstoff Methamphetamin sei. Das fand ich dann interessant. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und dann festgestellt, dass das tatsächlich ein Produkt war damals. Es hieß Pervitin. Und das war wohl auch ein recht, also das stellte ich dann relativ schnell fest, dass es wohl auch ein populäres Produkt war. Und dann fand ich einen kleinen Aufsatz, also kleinen Umfang, nicht von der Bedeutung her, von einem Medizinhistoriker von der Uni Freiburg, Dr. Peter Steinkamp, darin berichtete er von seinen Erkenntnissen hinsichtlich des Crystal Meth Gebrauchs der deutschen Wehrmacht. Und dann fing ich halt an zu recherchieren.
Also Pervitin ist Methamphetamin und das ist, ich glaube, ist Panzerschokolade das gleiche oder ist das nochmal was anderes?
Ja, Panzerschokolade ist so ein Spitzname, der verschiedene Produkte betrifft. Also es gab so eine runde Dose, die war wohl in den Panzern drin, aber da war zum Teil auch nur Cola drin. Also Schokolade mit Cola vermischt, die gibt es sogar immer noch auf dem Markt in Deutschland. Die heißt nicht mehr Panzerschokolade, aber es gibt immer noch diese runden Dosen mit Cola vermischter, also Schokolade, quasi gedruckte Schokolade. Also Pervitin, Methamphetamin wurde meines Erachtens nicht in Schokolade, in Panzern zu sich genommen. Es kann sein, dass, also es hieß dann auch Görings Salz, also es waren aber Tabletten eigentlich. Also vielleicht haben die aber auch zu Tabletten dann Panzerschokolade gesagt. Es gab dann tatsächlich, weil das Produkt Pervitin so populär war, auch Schokolade mit Methamphetamin drin, aber das war keine Panzerschokolade, die hat sich speziell Die wurde speziell für deutsche Hausfrauen angeboten. Und das war von der Firma Hildebrand. Also das, vielleicht war das auch Panzerschokolade, ja. Aber auf jeden Fall ist klar, dass Methamphetamin ein Massenkonsumptionsprodukt in den 30ern und 40ern war in Deutschland.
Wenn man das jetzt so das erste Mal hört, klingt das ja eigentlich relativ unglaublich, dass eigentlich die Wehrmacht vielleicht sogar ihre Erfolge, die sie hatte, nur deshalb in dieser Form haben konnte, weil die halt eben Drupp waren. Aber kann man denn so in etwa beziffern, wie viel Einfluss das tatsächlich auch auf die Performance hatte der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg?
Ja, also ich breite das halt im Buch ausführlich aus und schreibe auch genau, wie viele Dosierungen an welche Einheiten gingen und wie sich welche Einheiten dann wie verhalten haben. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Strategie der Deutschen, nämlich durch das Ardennengebirge zu stürmen und dadurch die Franzosen zu überraschen, nur möglich war wegen Methamphetamin, weil diese Strategie war nur möglich, wenn die Soldaten in der Lage waren, 3 Tage und 3 Nächte nicht zu schlafen. Und das hat halt das Methamphetamin ermöglicht. Das wurde auch vorher getestet in der Wehrmacht. Es gab in Berlin die Militärärztliche Akademie. In dieser gab es das Wehrphysiologische Institut. Das wurde von Professor Otto Ranke geleitet. Und der hat zum ersten Mal das Methamphetamin quasi entdeckt für die Armee und hat dann dort an dieser Akademie Tests gemacht mit jungen Sanitätsoffizieren, hat geguckt, wie lange können die wach bleiben auf Methamphetamin. Und er hat es dann quasi hochgerechnet, wie viel zusätzliche Kampfstunden die Wehrmacht bekommen würde durch Methamphetamin. Von daher könnte man schon sagen, dass der Blitzkrieg ohne Methamphetamin gar nicht möglich gewesen wäre.
Etwa in diese Zeit fallen ja auch die ersten Versuche in der Entwicklung von LSD zum Beispiel. Das ist ein aktuelles Buch, das heißt Der stärkste Stoff, da geht es um die Geschichte des LSD. Das war ja, glaube ich, ein Schweizer Unternehmen, was da sehr an der Vorderfront war. Und da ist dann eben auch so die Frage, wie da eben die praktisch die Kollaboration zum Beispiel auch mit dem Dritten Reich war. Denn die Schweiz war ja auch im Zweiten Weltkrieg eher neutral, aber stand ja eben trotzdem durch die ganzen besetzten Nachbarländer praktisch unter dem Einfluss der Nazis. Gibt es da irgendwie Verbindungen? Also weiß man auch irgendwas, ob zum Beispiel auch die Nazis, wie es dann später die Amerikaner gemacht haben, zum Beispiel LSD als Wahrheitsdroge versucht haben einzusetzen?
Ja, also psychedelische Drogen und Nazis würde man erstmal nicht zusammenbringen. Während Nazis und Methamphetamin ist irgendwie sofort plausibel. Mhm. Gerade auch was Soldaten angeht, die einfach nur stur Befehle ausführen müssen, ohne die zu hinterfragen. Das geht auf Methamphetamin wunderbar. Mit dem Psychedelika ist es ein bisschen komplexer. Die Nazis haben irgendwann paranoid, wie sie waren, gegen Ende des Krieges versucht, eine sogenannte Wahrheitsdroge zu entwickeln. Also es war die Das war so ein Wunschtraum der Gestapo und auch der SS, dass es eine Substanz vielleicht geben könnte, die einem Häftling oder einem KZ-Insassen alle Geheimnisse entlockt, quasi auch, also quasi als chemische Waffe einsetzbar gegen Gegner. Es wurden dann tatsächlich im KZ Dachau Versuche unternommen, zunächst mit Mescalin, ist ja auch eine psychedelische Substanz. Und dann kam es zu einer recht interessanten Kommunikation zwischen dem führenden Biochemiker des NS-Staates, das war Richard Kuhn, auch Nobelpreisträger für Chemie. Den Nobelpreis hat er abgelehnt, weil Hitler hat es keinen deutschen Wissenschaftler mehr erlaubt, den Nobelpreis anzunehmen. Also Kuhn hat den abgelehnt und Kuhn war tätig in der Biowaffenforschung. Und diese Suche nach der Wahrheitsdroge, das fiel auch so in seinen Tätigkeitsbereich. Und zufälligerweise war er sehr gut befreundet mit dem CEO des Schweizer Pharmaunternehmens Sandoz, Arthur Stoll. Stoll und Kuhn hatten in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts unter dem gleichen Chemieprofessor gelernt. Das war Richard Wildstätter, ein jüdisch-deutscher Doyen der Biochemie. Der hat auch den Nobelpreis bekommen. Und seine beiden Musterschüler waren eben Stoll und Kuhn. Und Stoll und Kuhn waren halt die ganze Zeit befreundet und haben sich auch immer ausgetauscht, was sie so forschen. In den 20ern und 30ern viele Briefe hin und her geschrieben. Kuhn war halt in Deutschland und Stoll war in der Schweiz, hat Sandoz aufgebaut. Und dieser Aufbau von Sandoz, der fußte auf der Mutterkornforschung. Das war Stolls Idee, dass aus dem Mutterkorn, das ist ein Parasitenpilz, der auf Getreide wächst, dass aus diesem Mutterkorn Medikamente entwickelt werden können. Und eines dieser Medikamente war nun mal LSD. Das wurde 1943 im Selbstversuch eines Sandoz-Chemikers zum ersten Mal getestet. Vorher gab es nur Tierversuche. Die waren aber weniger erfolgreich, da man den Mäusen quasi nicht ansehen konnte, dass sie auf LSD waren. Aber als dann der Chemiker, der das entwickelt hat, Albert Hoffmann, zum ersten Mal im Selbstversuch LSD ausprobierte, eine verschwindend geringe Menge, wie er glaubte, nämlich 250 Mikrogramm, also ein Viertel Milligramm, dann hatte er einen sehr starken, heute würde man sagen, Trip. Er wusste nicht so genau, was da jetzt gerade mit ihm passiert. Er hat das dann seinem CEO gemeldet, Arthur Stoll, gesagt, das wirkt unfassbar stark auf den menschlichen Geist, vielleicht können wir daraus ein Medikament entwickeln. Und Stoll hat sich dann auch mit Kuhn beraten, so, ja, wir haben da irgendwie was entwickelt, wir wissen nicht genau, was das ist. Und Kuhn wurde sehr hellhörig, weil sein Job war es halt, die Wahrheitsdroge zu finden. Und plötzlich war dann so ein Stoff, der auch geschmacks- und geruchlos ist, LSD, merkt man quasi nicht. Wenn man es jetzt in den Kaffee bekäme, würde man es gar nicht merken, dass jemand was in den Kaffee getan hat. Und das war halt für Kuhn interessant, weil Mescalin hat einen bitteren Geschmack. Das heißt, wenn man einem Gefangenen, ohne den zu unterrichten, Mescalin gibt, dann merkt er schon, dass irgendwas vielleicht im Kaffee ist, ja, weil das einfach den Geschmack verändert. Das ist bei LSD nicht der Fall. Und Kuhn hat sich dann sehr interessiert für das LSD. Er hat dann auch relativ große Mengen an Ergotamin erhalten von Sandoz. Ergotamin ist quasi das Vorprodukt zum LSD. Das muss man dann nur noch in recht einfachen Schritten im Labor zu LSD umwandeln. Und plötzlich hatten dann auch, plötzlich hatten dann quasi zum ersten Mal wurde das LSD dann quasi von den Nazis eingesetzt im KZ Dachau an Häftlingen. Und diese Berichte, die dazu geschrieben wurden von einem SS-Arzt, der diese Experimente durchgeführt hat, die wanderten dann in amerikanische Hände, als die US-Army im Frühling 45 das KZ Dachau befreit hat. Und dann fing das amerikanische Interesse am LSD an.
Das war ja auch was viel mit Geheimdiensten zu tun hat. Und da ging es dann ja um dieses, da gab es dieses, glaube ich, dieses Ministerium für unamerikanisches Gedankengut oder so, irgendwie so hieß das doch, wo es darum ging, praktisch so Kommunisten zu überführen, wo halt auch unter dem Wunsch, die Wahrheit aus den Leuten rauszukriegen oder ihre Fähigkeit zu lügen auszusetzen, eben teilweise ja verschiedenste Methoden eingesetzt wurden. Das beschreibst du ja auch in dem Buch, dass zum Beispiel dann auch Prostituierte da angeheuert wurden, die dann nach Vollendung ihres Akts dann einfach länger geblieben sind, in der Hoffnung, dass man da dann die Männer in so einen Zustand bekommt, wo sie so sich mehr öffnen. und weniger Geheimnisse bereit sind, bei sich zu behalten. Es ist ja im Großen und Ganzen total interessant, dass total viele der Dinge, die wir heute als Drogen ansehen und die auch zum Beispiel verboten sind vielerorts, ja ihren Ursprung eigentlich im medikamentösen Bereich haben. Also auch zum Beispiel Heroin ist ja ursprünglich eine Arznei gewesen, Kokain genauso. Wie kommt denn das, dass sich das dann so rapide ändert? Also auch LSD war ja eine Zeit lang für die Leute so, ja praktisch wie so der perfekte Eskapismus. Ja, es gibt keine wirklichen körperlichen Auswirkungen. Es gibt auch relativ wenig Informationen darüber, ob das überhaupt in irgendeiner Form süchtig machen kann. Und dann wird es aber von jetzt auf gleich so praktisch das Schlimmste, was man haben kann.
Naja, von jetzt auf gleich, das habe ich sozusagen untersucht in der stärkste Stoff, was da eigentlich genau jetzt passiert ist mit dem LSD. Weil heutzutage gibt es ja wieder psychedelische Medikamentenforschung, die sehr optimistisch ist, dass LSD und Psilocybin helfen können bei Demenzerkrankungen, Depressionen und Traumaerkrankungen. Und das war ja auch der Ansatz von Sandoz von Anfang an. Also wir hatten quasi große Hoffnungen mit dem LSD, als sie das entwickelt haben. Die haben dann einen Rauschraum, wie sie das nannten, in Basel eingerichtet, in der Konzernzentrale. Und in diesem Rauschraum konnte dann jeder aus der Firma gehen und LSD ausprobieren. Und also ich schreibe darüber in der stärkste Stoff, was die Leute dann so erzählt haben. Die waren halt alle total zufrieden mit der Erfahrung. Meinten, dass ja, sie sich zum ersten Mal richtig gut fühlen und ihr Leben besser verstehen. Und, also es schien damals eine sehr gesunde Sache zu sein, LSD zu nehmen. Und es gab dann auch seriöse LSD-Forschung bis in die Mitte der 60er Jahre, eben von Hirnforschern, von Therapeuten, von Leuten, die sich eben mit dem menschlichen Bewusstsein auch auseinandersetzen. Und es wurde sehr viel Hoffnung in das LSD gesetzt, ähnliche Hoffnung, wie jetzt wieder ins LSD gesetzt wird. Das Problem ist quasi die amerikanische Regierung gewesen, die ja, weil die Nazis so interessiert an dem LSD waren, selbst so interessiert wurde an dem LSD, um es möglicherweise ebenfalls als Wahrheitsdroge im damals dann beginnenden Kalten Krieg gegen die Sowjetunion einsetzen zu können, wie du gesagt hast, um Kommunisten zu entlarven. Also die Idee ist, jemand verhält sich verdächtig, man gibt dem LSD und dann irgendwie plaudert er aus, dass er eigentlich ein kommunistischer Spion ist. Natürlich eine irgendwie blödsinnige Idee, aber damals hat man irgendwie geglaubt, dass man das LSD in etwa so einsetzen kann oder dass man es zum Beispiel so einsetzen kann, dass man zum Beispiel ein sowjetisches Kriegsschiff außer Gefecht setzt, indem es gelingt, den Wasservorrat dieses Kriegsschiffs mit LSD zu versetzen. Also könnte ich mir auch vorstellen, wenn das gesamte Kriegsschiff auf LSD ist, dass die dann für 8 Stunden nicht wirklich einsatzfähig sind. Also es waren halt alles nur Überlegungen oder wurden da sehr viele Experimente auch mit angestellt in Amerika. Und die CIA wollte von daher gar nicht, dass das LSD so populär wird und sozusagen friedlich eingesetzt wird, weil die wollten es ja kriegerisch einsetzen.
Ich muss gerade daran denken, dass ich da unterbreche, aber es gab doch auch mal irgendwie den Versuch, ein Mittel zu finden, das man als ja praktisch chemische Waffe einsetzen kann, um die Soldaten der gegnerischen Armee homosexuell zu machen. Gab es das nicht auch mal? Also so
das Programm MK Ultra von der CIA. Das hat sehr viele verschiedene Fragestellungen bearbeitet. Und die von dir genannte Fragestellung ist eine davon. Es wurde auch zum Beispiel untersucht, ob man durch LSD-Gabe ja einfach jemanden so stark verunsichern kann oder ja sexuell auch verändern kann. Das waren alles so Dinge, die die CIA interessiert hat, auf jeden Fall.
Ist das, wenn man das jetzt recherchiert, ne, also du beschreibst das ja, wie du dann da so in das Archiv auch von Sandoz gehst und dann da irgendwie versuchst, an so Informationen ranzukommen und dann dadurch einen Fortschritt erlebst, dass du dem Archivaren praktisch LSD anbietest. Wenn man dann so sitzt und da diese Berichte liest, wie so hochseriöse Wissenschaftler so ausführlich detailliert da liegen, wie die den Trip ihres Lebens haben, also Was geht da in einem vor? Das ist die Markus-Lanz-Frage. Was macht das mit einem?
Mit mir? Oder ja. Mit den Leuten, die es probiert haben?
Nee, mit dir, wenn du das so liest und dann so denkst du, ey, krass, was krass, die sitzen da, die sind komplett auf dem Trip und schreiben da jetzt ganz detaillierte Berichte drüber.
Ja, also ich fand es schon zum Teil ein bisschen lustig, also auch was im CIA-Headquarter in Washington passiert ist, weil die haben das erstmal quasi an sich selbst ausprobiert und manche Agenten sind dann richtig paranoid geworden, weil die haben das dann auch anderen einfach so in den Kaffee gegeben, ihren Kollegen am Morgen und ohnehin zu Paranoia neigende Agenten haben dann plötzlich irgendwie, hatten dann ganz komische Gedanken und wussten nicht weshalb und verließen dann fluchtartig das Büro und liefen durch Washington und haben irgendwie Autos, haben sie die Scheinwerfer waren, dachten sie, das sind Augen und Monster, die sie verfolgen und es ist schon sehr kurios, aber natürlich ist es gleichzeitig auch traurig, weil LSD ist tatsächlich meines Erachtens eine Art Brain Food. Also ich habe mich halt für das Buch Der stärkste Stoff dann auch mit Wissenschaftlern unterhalten, die das jetzt sozusagen auf aktuellem Niveau untersuchen. Zum Beispiel Professor Vollenweider in Zürich, der Patienten LSD gibt und dann sie in Scanner schiebt, um dann zu untersuchen, was eigentlich im Gehirn genau passiert, wenn jemand LSD nimmt. Und seine Ergebnisse berichten davon, dass im Gehirn auf LSD das sogenannte Default Mode Network, was ist quasi das Ego im Gehirn oder die Zentrale des Gehirns oder der Befehlshaber im Gehirn, der den Hörerinnen und Hörern im Moment gerade erklärt, dass sie einem Podcast lauschen und mir gerade erklärt, dass ich gerade an einem Podcast teilnehme und dir, dass du gerade einen Podcast leitest. Also das ist quasi, das Ego bringt uns quasi durch den Tag und das bekommt auf LSD etwas weniger Energie im Gehirn und wird davon daher etwas runtergefahren und dadurch können andere Regionen im Gehirn, periphere Hirnregionen, eigenständiger denken, aktiv werden, sich vernetzen. Das heißt, die Vernetzungssituation im Gehirn wird verändert durch LSD. Quasi die eingeschleiften Wege werden verlassen und es werden andere Denkwege betreten. Andere Vernetzungen finden statt. Die sogenannte Neuroplastizität des Gehirns wird erhöht. Das Gehirn ist ja quasi die ganze Zeit, ist ja kein starres Organ wie irgendwie ein Knochen, sondern ist, also Knochen ist ja kein Organ, aber ist nicht starr wie ein Knochen, sondern ist halt in dauernder Bewegung und Reorganisation und das wird durch LSD angeregt. Deswegen könnte man sagen, LSD-Konsum ist zumindest in niedrigen Dosierungen absolut gesund. Deswegen ist es auch gut gegen Demenzerkrankungen zum Beispiel, weil es gleichzeitig auch die Neuroinflammation des Gehirns herabsenkt und diese Entzündlichkeit, dieser Entzündungsgrad des Gehirns, wenn der erhöht ist, dann kann das zu Demenz zum Beispiel führen. Durch falsche Ernährung ist der Entzündungsgrad des Körpers und auch des Gehirns insgesamt zu hoch und das kann dann im Gehirn zu diesen krankhaften Veränderungen, die zu Demenz führen, führen. Und das wird dadurch LSD herabgesenkt. Das heißt, LSD ist eigentlich gesund fürs Gehirn. Und wenn wir sozusagen diesen Weg seit den 40er Jahren bis heute beschritten hätten, hätten wir mit Sicherheit schon etliche Medikamente, die auf LSD oder Psilocybin basieren oder diese Moleküle abgewandelt umsetzen, hätten wahrscheinlich schon Medikamente, die effektiv sind gegen Demenz, gegen Depression. Und das betrifft mich in gesteigertem Maße, weil meine Mutter an Demenz leidet. Die hat Alzheimer und wir haben dann in der Familie, ich habe dann eine wissenschaftliche Studie auch gelesen, während ich das Buch recherchierte, die besagte, dass niedrig dosiertes LSD genau die Rezeptoren stimuliert im Gehirn, die durch Alzheimer absterben und dass deswegen vermutet wird, dass das helfen kann gegen Alzheimer. Wir haben das dann in der Familie besprochen und auch eingesetzt. Und meiner Mutter ging es dann jedes Mal, geht es jedes Mal, wenn sie LSD in Mikrodosierung zu sich nimmt, besser. Sie ist besser gelaunt, sie kann besser kommunizieren. Sie liest plötzlich wieder die Zeitung, was sie vorher nicht getan hat. Deswegen sollte das Buch dann auch LSD für Mama heißen. Dann leider mein Verleger wollte das dann doch der stärkste Stoff nennen. Also eigentlich heißt das Buch LSD für Mama. Das LSD ist ja nicht gesund für uns alle, wenn wir es richtig einsetzen. Ja? LSD ist natürlich auch gefährlich, wenn wir es falsch einsetzen. Wenn zum Beispiel eine instabile Person, psychisch instabile Person, sehr hohe Dosierung nimmt, dann könnte diesem Neustrukturieren des Gehirns dann auch zu Unsicherheit führen oder zu Psychosen führen. Das sind die Gefahren des LSD. Aber grundsätzlich ist das LSD wie so Gehirnsport. Die Spinnweben im Gehirn werden sozusagen weggepustet und man denkt besser, man denkt neuer, man denkt andersartig. Und das ist eigentlich das Interessante am LSD und das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Als dann die amerikanische Regierung anfing, das LSD zu verteufeln, als sie nämlich merkten, es ist gar keine Wahrheitsdroge, es ist tatsächlich etwas, was die Menschen eher freisetzt und eher gesund macht. Das war dann in den 60er Jahren in Amerika von der Regierung nicht gewünscht und deswegen wurde das LSD und somit auch alle wissenschaftlichen Forschungen rund um das LSD verboten. Bis heute, ja, es gibt jetzt so langsam, sind Wissenschaftler wieder rechtlich in der Lage, mit LSD Forschung anzustellen, aber es ist immer noch extrem schwierig. Also die Politik müsste sich meines Erachtens komplett anders verhalten. Wir haben jetzt in Deutschland eine Legalisierung von Marihuana. Meines Erachtens müsste LSD und Psilocybin legalisiert werden. Das sind denke ich, wesentlich einfacher zu benutzende Drogen als zum Beispiel Cannabis. Also ich finde, Cannabis muss natürlich auch legalisiert sein, aber wenn man schon Cannabis legalisiert, sollte man auf jeden Fall auch die psychedelischen Moleküle legalisieren.
Aber das ist ja durchaus faszinierend, ne, wenn man überlegt, nicht nur, dass das Mittel an sich verboten ist, sondern auch, dass es nicht erlaubt war, damit Forschung zu betreiben. Also warum denn nicht? Ich meine, wenn für die amerikanische Regierung ja das LSD insofern eine Enttäuschung war, als dass es eben nicht die Wahrheitsdroge war, warum haben sie dann gesagt, nö, ihr dürft aber auch keine Forschung damit betreiben?
Das Problem für die amerikanische Regierung in den 60er Jahren war die wachsende Friedensbewegung, die gegen den verbrecherischen Vietnamkrieg sehr aktiv war. Also wenn wir uns heute über berechtigterweise über die Aggression von Russland in der Ukraine aufregen, hat halt damals die amerikanische Regierung in Vietnam noch viel Schlimmeres getan oder zumindest gleich Schlimmes getan. Und da gab es halt heftigen Protest damals in der amerikanischen Gesellschaft. Und diese Massenfriedensbewegung, die den Krieg durchaus beeinflusst hat, weil es eben die Motivation in der Bevölkerung ganz stark herabgesenkt hat. Die hat eben sehr viel LSD konsumiert und später hat der Berater von Nixon gesagt, wir konnten ja damals nicht Demonstrationen verbieten, aber wir konnten das LSD verbieten und dadurch eben auf Führungspersönlichkeiten der Friedensbewegung, wie zum Beispiel Timothy Leary, wir konnten eben diese Personen dann sozusagen attackieren. Leary zum Beispiel war dann im Gefängnis diese Repression gegen die Friedensbewegung, die waren halt dann möglich durch die Legalisierung des LSD. Und das funktioniert halt so, dass LSD dann in die sogenannte Kategorie 1 eingegliedert wurde. Das sind Stoffe in Amerika, die sind verboten, weil sie keinerlei medizinischen Nutzen haben und auch gefährlich sind für die Gesundheit. Und da hat man einfach LSD mit reingesteckt. Da ist zum Beispiel auch Kokain drin und Methamphetamin und tatsächlich gefährliche Stoffe. Und da wurde halt LSD einfach mit eingegliedert. Das ist sozusagen der Prozess, um es illegal zu machen. Und dann darf auch kein Forscher es mehr benutzen. Das heißt, es durfte dann auch nicht mal mehr erforscht werden, ob es wirklich gefährlich ist.
Es hat ja auch, soweit ich das dein Buch entnommen habe, auch eine gewisse, ja fast schon rassistische Komponente, weil das zum Beispiel dann auch eingesetzt wurde, um zum Beispiel auch dezidiert schwarze Menschen einzuschränken in gewissen Freiheiten, ne? Weil dann ja so praktisch in der Nixon-Ära auch eine Assoziation zwischen Schwarzen und Heroinhandel insbesondere erzeugt wurde, wodurch man dann eben da eine Möglichkeit hatte, da praktisch mehr mit Polizei gegen diese Menschen vorzugehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist schon so. Also wir können generell erkennen, und ich habe das in der Stärkste Stoff halt untersucht, dass die Antidrogengesetze nicht etwa dem Wunsch einer Regierung entspringen, sich um die Bevölkerung zu sorgen und die Bevölkerung vor gefährlichen Substanzen zu schützen. Das wäre ja sozusagen, warum man Substanzen verbieten würde, sondern es gibt ganz andere Gründe. Die Nazis waren ja die erste, weil die NS-Regierung war die erste Antidrogenregierung in Europa, und die haben das schon sehr früh verknüpft, Antidrogenpolitik mit antisemitischer Politik, weil es wurde gesagt, die Juden nehmen mehr Drogen als die nicht-jüdischen Deutschen, vor allem der nervöse Großstadt-Jude kann nur existieren, wenn er irgendwie dauernd auf Morphium ist, so ungefähr. Und am Anfang gab es ja noch, also die antisemitischen Gesetze, die wurden ja erst mit der Zeit entwickelt, aber die Antidrogengesetze, die waren schon ab 33, wurden die schon exekutiert, und die ersten Leute, die im KZ landeten, waren auch Drogennutzer. Das heißt, man hat quasi Antidrogenpolitik benutzt, um missliebige Minderheiten auszugrenzen bzw. zu bestrafen, zu kriminalisieren. Und zeitgleich ist was Ähnliches in den USA passiert, also noch lange bevor das D verboten wurde, wurde ja eine andere sogenannte Droge verboten, nämlich das Cannabis. Das war in den 30ern. Das war Harry J. Anslinger, das war der Chef des Federal Bureau of Narcotics. Ich habe dann für den stärksten Stoff auch mich sehr intensiv mit diesem Typen auseinandergesetzt. Das ist schon sehr interessant, weil es war halt durch und durch ein Rassist. Der hat Afroamerikaner eben in Memos seines Büros mit dem sogenannten N-Wort bezeichnet, ja. Also klarer Rassist, auch ein Hasser der Jazz-Szene. Also für ihn war so die Jazz-Szene, die afroamerikanisch, also schwarz sozusagen, also eben in Harlem halt aufgelebt hat. Das war für ihn so Degeneration der amerikanischen Leitkultur, so ungefähr, die für ihn natürlich weiß war, ja. Und er konnte halt Jazzmusik nicht illegalisieren. Das lag gar nicht in seiner Kompetenz als Drogenchef, Antidrogenchef Amerikas. Es wäre auch in Amerika nicht möglich gewesen, eine Musikrichtung zu verbieten. Damals war ja Amerika noch eine Demokratie. Heute eigentlich auch noch, aber damals vielleicht noch intensiver als heute gefühlt. Und er hat dann eben quasi das von den Nazis, er hat es auch studiert, er war deutsch-schweizerischer Herkunft, also er sprach auch sehr gut Deutsch. Also er hat schon sehr genau gesehen, was im Dritten Reich passiert, und hat dann Cannabis illegalisiert. Er hat es dann auch nicht mehr Cannabis genannt, sondern Marihuana. Das war ein Begriff, den er popularisiert hat, weil er sozusagen fremdländisch klang, und er hat halt gesagt, Marihuana, das kommt aus Mexiko, und mit dem mexikanischen Flüchtlingen, das sind alles so fremdländische Einflüsse in unserem Land, das ist alles nicht gut. Und er hat dann halt auch gezielt die Jazz-Szene attackiert, weil die alle halt gekifft haben. Weil Jazz kann man nun mal besser spielen, wenn man auf Marihuana ist, als wenn man es nicht ist. Also wenn man nüchtern ist, kein Mensch spielt nüchtern Jazz, glaube ich, vor allen Dingen nicht in Harlem in den 30ern und 40er Jahren. Und so hat er auch große Stars wie Billie Holiday attackiert, verhaften können. Und das ist quasi der Geist, aus dem eigentlich die Antidrogenpolitik kommt. Das ist der Rassismus. Und Anslinger war dann auch...
Ja, das Interessante ist, sorry, dass ich da reingehe, aber ich während du das erzählst, habe ich sofort eine Parallele im Kopf. Und das ist Donald Trump, wie er über mexikanische Flüchtlinge sagt, they're bringing drugs, they're bringing crime. Also es sind genau dieselben Mechanismen.
Ja, absolut. Wobei das in Amerika tatsächlich nicht nur die Republikaner sind. Ich glaube, Anslinger war sogar Demokrat. Also es ist in Amerika sozusagen bipartisan Einverständnis, dass die Flüchtlinge, die Drogen und die Republikaner vielleicht noch mehr als Demokraten, aber das Enzlingers rassistische Antidrogenpolitik wurde von beiden Parteien unterstützt. Der war im Amt, ich glaube, noch nach Kennedy. Auch Kennedy fand ihn irgendwie noch gut. Also der hat sehr viel Schaden angerichtet, dieser Mann. Weil der war dann auch US-Botschafter, Drogenbotschafter oder Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen. Und sein Ziel war es halt, die Drogenprohibition nicht nur in Amerika durchzusetzen, sondern weltweit. Und da die Amerikaner großen Einfluss in der UNO hatten und haben, hat dann auch quasi die Weltgemeinschaft seine rassistischen Drogengesetze quasi zum Gesetz in jedem Land, fast in jedem Land gemacht. Auch in Deutschland. Unsere Antidrogengesetze heute sind ja quasi auch ein Abklatsch dann der amerikanischen Antidrogengesetze.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 18.10. bringen Serdar Sumuncu und ich unseren Podcast Boy Group zurück. Live auf der Bühne in den Wühlmäusen in Berlin. Zwischen Deep und Dirty Talk, Politik und Polemik, Gesellschaft und Gossip nehmen wir das Publikum mit auf einen Parforce-Ritt durch das Weltgeschehen. Boy Group. Make Podcast Sexy Again. Live in den Wühlmäusen am 18. Oktober 2024. Infos und Tickets findet ihr in den Shownotes.
Jetzt ist es ja so, dass wir, da können wir gleich noch drüber sprechen, so dass ja diese Antidrogengesetze insofern ja auch gerade deshalb fragwürdig sind, weil wir ja gerade in den USA diese enorme Fentanyl-Krise erleben. Aber wenn man sich darüber so beliest und eben in diese Hintergründe einsteigt, ne, also ich bin ja aufgewachsen in diesem Ding so, ja, Drogen, das ist, ne, da wirst du dann total verklatscht und irgendwann wirst du abhängig und das ist böse, lass die Finger davon. Und wenn man dann aber so ein bisschen in diese Gesetzgebung schaut und feststellt, okay, wahnsinnig viel davon hat mit einem Ausspielen von Macht zu tun und auch mit einem Versuch, so die Leute sich so ein bisschen unterzuordnen. Und das ist eben gar nicht zwangsläufig im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung. Verändert das den Blick, den man auf Politik hat?
Ja, also das hat natürlich viel mit damit zu tun, dass man die politischen Vorgänge im Land hinsichtlich zumindest dieses Aspekts nicht mehr ernst nehmen kann, weil einfach Leute ja Entscheidungen treffen, die am Wohl der Menschen vorbeigehen, die nur von irgendwelchen Ideologien geleitet sind oder von irgendwelchen. Das ist im Grunde sind die Politiker abhängig geworden von der Antidrogenpolitik. Es wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also ich meine, jetzt so langsam, jetzt mit dieser komischen Marihuana-Cannabis-Legalisierung in Deutschland, die ja auch irgendwie so total halbherzig war, versucht man so ein bisschen irgendwie das zu kaschieren, dass man immer noch komplett an der Realität vorbei Politik macht. Das ist natürlich für ein System insgesamt sehr schädlich. Also im Grunde sind wir ja im Westen, wir behaupten, wir sind Demokratien, aber eine Demokratie, also ich finde, der letzte zum Beispiel Kanzler in Deutschland, der das adäquat formuliert hat, war Willy Brandt, als er nämlich meinte, wir müssen mehr Demokratie wagen. Also Demokratie muss immer ausgebaut werden. Ja, es muss immer geguckt werden, wo können wir noch mehr Demokratie sozusagen installieren. Und das ist ja überhaupt nicht mehr das Thema. Wir bewegen uns immer mehr in einen Kontroll- und Überwachungsstaat hinein. Und diese Antidrogenpolitik ist auch Teil dieser meines Erachtens vollkommen undemokratischen Gesellschaftsform, die wir mittlerweile im Westen haben, die natürlich noch besser ist, als was in Russland und in China läuft. Aber im Grunde haben wir unsere Demokratie längst verraten. Und die Drogenpolitik ist so ein Beispiel dafür. Da kann man es besonders augenscheinlich sehen, weil es wird ja von der Regierung eine biochemische Mauer in unseren Gehirnen quasi errichtet, die sagen irgendwie, nee, das darfst du nicht nehmen, obwohl irgendwie die Wissenschaft sagt, es ist aber gut gegen Demenz und du wirst irgendwie intelligenter, wenn du es nimmst, aber das will halt die Regierung irgendwie nicht oder begreift es nicht oder hat zu viel Angst, jetzt irgendwie Drogen zu legalisieren, weil sie mittlerweile, wurde ja uns über Jahrzehnte erzählt, wie gefährlich Drogen sind. Es müsste ja ein kompletter Kurswechsel stattfinden. Es müsste ja nicht nur auf nationaler Ebene stattfinden, sondern auch auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene. Das muss natürlich passieren, ja, wenn wir unsere Demokratie retten wollen, aber im Moment sieht es ja eher düster aus.
Ja, vor allem aber ein anderer Aspekt, der in diesem Punkt sehr interessant ist für mich, ist, dass das ja auch insofern viel auch mit einem Elitarismus zu tun hat. Denn zum Beispiel ist es ja so, das wirst du auch kennen. Also zum Beispiel, wenn du dich in gewissen Kreisen bewegst, zum Beispiel unter Menschen, die eben in Politik und auch in Journalismus ein gewisses Gewicht haben, da ist ja zum Beispiel Drogenkonsum an der Tagesordnung. Eben insbesondere von Uppers. Und die sind halt bei weitem nicht so gefährdet, damit dann irgendwie in rechtliche Konflikte zu geraten. Also das spielen ja auch so diese ganz, ganz simplen Machtkonflikte rein. Und da entsteht eben dieses Gefälle zwischen den Leuten, die sich das zum Beispiel auch einfach nicht leisten können, und eben diejenigen, für die das so das Aufputschende wirklich bereitet. Kann man sagen, es müsste ein Grundrecht geben auf den Rausch?
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich würde das auf jeden Fall befürworten, weil der Rausch, ich meine, das werde ich in meinem nächsten Buch Stone Sapiens untersuchen, dass der Rausch eigentlich schon immer den Menschen begleitet hat, weil was ist eigentlich der Mensch? Der Mensch ist ja vor allen Dingen sein Bewusstsein. Das unterscheidet uns von den Tieren. Das hat uns sozusagen zu dem gemacht, was wir sind, unser Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein, das entstand quasi aus dem Rausch, oder das entstand aus transzendenten Zuständen, weil das Selbstbewusstsein ist nicht etwas, was immer das Gleiche denkt wie beim Tier, sondern es ist etwas, was darüber auch hinausgehen kann. Und dafür haben Menschen schon immer Substanzen verwendet. Das heißt, ohne Drogen, ohne pflanzliche Mittel oder Pilze würde es uns quasi überhaupt nicht geben, weil unser Gehirn immer noch auf dem Stand wäre von Menschenaffen oder von Neandertalern. Also wir hätten uns als Homo sapiens nie in diese Position entwickeln können, in der wir jetzt sind. Von daher, wir kommen aus dem Rausch, und uns jetzt quasi den Rausch zu verbieten, das funktioniert halt einfach nicht. Meine Leute, jeder Mensch nimmt die ganze Zeit Drogen, ob das jetzt Kaffee ist oder Zucker oder Nikotin oder Alkohol oder Cannabis oder LSD oder Fentanyl. Ich meine, die Menschen konsumieren einfach Dinge, die ihr Bewusstseinszustand verändern, und eine Gesellschaft sollte halt bewusst und verantwortungsvoll damit umgehen, damit jene Stoffe, die eben gefährlich sind, auch als solche erkannt werden, und jene, die eben nicht gefährlich sind, auch als solche erkannt werden.
Das Interessante ist ja, dass wir zum Beispiel bei diesem Eingriff durch praktisch pflanzliche Mittel in unser Bewusstsein, da sind wir wahnsinnig vorsichtig. Aber wenn wir erkältet sind, wissen wir, okay, wir trinken Kamillentee oder wir inhalieren mit Salbei. Da ist das für uns komplett gegeben. Also da gibt es diese interessante Unterscheidung, dass wir auf der einen Seite sagen, okay, wir möchten schon Pflanzen benutzen, um unseren Körper zu heilen, aber sind skeptisch, wenn es darum geht, vielleicht zu schauen, wie können wir sie auch einsetzen, um den Geist zu heilen. Das ist total interessant.
Da ist die Forschung, die ist vollkommen falsch abgebogen, eben durch das Verbot der psychedelischen Moleküle. Das müsste natürlich ganz anders sein. Dann bräuchten wir auch die ganzen Antidepressiva und Antipsychotika überhaupt nicht mehr, die ja Leute tatsächlich süchtig machen. Also wenn wir von abhängig machenden Drogen sprechen, dann sind das ja eigentlich die legal auf dem Markt sind. Also ich kenne sehr viele Leute, die tatsächlich süchtig sind nach Antidepressiva, beziehungsweise sich ein Leben ohne Antidepressiva nicht mehr vorstellen können.
Ritalin ist ja en masse unter die Leute gebracht worden eine Zeit lang. Zum Beispiel. Also so Ritalin, ne? Dann Schmerzmittel, das ist ja jetzt gerade auch das Thema in den USA, dass da, weil einfach das Gesundheitssystem auch so abhängig vom Einkommen ist, dass halt eben ganz viele Ärzte den Patienten einfach erstmal nur en masse Schmerzmittel verschreiben, wodurch ein enormes Problem entstanden ist mit Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Und währenddessen ist Cannabis über lange Zeit die böse, das machst du aber bitte nicht, Geschichte geworden, wo wir halt mittlerweile wissen, dass das Suchtrisiko deutlich geringer ist als zum Beispiel beim Alkohol. Bei LSD ist, glaube ich, sogar so, ich meine mal gelesen zu haben, dass es im Prinzip gar nicht unbedingt möglich ist, von LSD abhängig zu werden, weil es auf der Ausschüttung von Hormonen basiert. Ist das richtig?
Ja, also ich habe mal versucht, von LSD abhängig zu werden in den 90ern, als ich in der Berliner Partyszene sehr aktiv war und wirklich intensiv LSD genommen habe, über ein halbes Jahr irgendwie so jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Ich bin nicht abhängig davon geworden und Studien zeigen auch, dass es einfach nicht süchtig macht. Ja, also du kannst natürlich, wenn du willst, jeden zweiten Tag LSD nehmen, ja, und du, also das würde ich auch jetzt nicht empfehlen oder ist sicherlich nicht gesund, aber im Grunde kann man dann auch jederzeit wieder aufhören, weil man will gar nicht jeden zweiten Tag LSD nehmen, weil das ist so eine Intensivierung der Lebenserfahrung, das will man gar nicht. Also das will man vielleicht mal, wenn man 25 ist, will man vielleicht mal häufig LSD nehmen, aber im Grunde ist das eine Substanz, die nimmt man ab und zu mal ein, um sein Leben besser einordnen zu können. Oder auch vielleicht auch mal, um Spaß zu haben mit Freunden, wenn man in der Natur ist oder mit einer Freundin, wenn man irgendwie Urlaub macht am Meer, dann kann man auch mal an einem Tag, wo man wirklich nichts anderes zu tun hat, LSD nehmen, das ist absolut super. Aber dass man dadurch abhängig wird, das ist, also LSD gilt eigentlich eher als eine Aussteigerdroge. Und der Mensch zum Beispiel, der das Alcoholics Anonymous Programm entwickelt hat, der hat am Anfang auch LSD-Therapie mit integriert in die Anti-Alkohol-Therapie. Also die ersten AA-Leute haben dann auch noch LSD genommen und du musst es eigentlich nur einmal nehmen und begreifst dann sozusagen deine Abhängigkeit. Das Gehirn wird auch anders verschaltet und es hilft auf jeden Fall, LSD hilft gegen Abhängigkeit von anderen Stoffen. Und macht selbst nicht abhängig. Und da ist es eigentlich etwas, was jede Regierung empfehlen sollte.
Andererseits ist es natürlich so, dass Konzerne, die Arzneimittel herstellen, ja durchaus davon profitieren, wenn Abhängigkeiten bestehen. Also
das ist eine interessante Frage. Man müsste auch mal untersuchen, inwiefern Lobbyismus von Pharmaunternehmen Antidrogenpolitik von Regierungen unterstützen, weil halt bestimmte Medikamente wie Antidepressiva, die ein Leben lang eingenommen werden müssen, natürlich höheren Profit erwirtschaften als LSD, was man im Grunde nur einmal in seinem Leben nehmen muss, ja. Und also es ist, man nimmt es einmal und man begreift was über sein Leben, was man auch nicht mehr verliert, ja. Oder man nimmt es vielleicht einmal im Jahr oder so. Ich habe gelesen von einem Nobelpreisträger für Biologie, der sagt, einmal im Jahr nehme ich LSD, um sozusagen meine Forschung neu zu evaluieren und so. Also so setzt man LSD ein. Auch in Depressionstherapien wird ja nicht jeden Tag dann LSD gegeben, sondern es gibt eine normale Therapie mit einem Therapeuten und dann alle zwei Monate nimmt man einmal LSD, um sozusagen tiefer einzusteigen. Das ist für Pharma Unternehmen natürlich weniger lukrativ, ja, aber darum darf es eigentlich in der Demokratie auch nicht gehen.
Ja, das ist eben der Punkt. Das ist sowieso das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Darüber habe ich neulich auch mit jemandem gesprochen. Inwieweit wir denn noch von einer Demokratie reden können, wenn wir uns in einem Wirtschaftssystem befinden, in dem partiell Konzerne die Möglichkeit haben, der Politik zu diktieren, was sie machen soll, statt andersrum. Also wo die Leute, die wir gewählt haben, nicht für unseren Schutz in die Konzerne eingreifen können, sondern wo die Konzerne sagen können, ja, ihr seid jetzt zwar gewählt, das ist mir aber egal, denn ich habe andere Interessen und die setzt ihr bitte um. Also es ist im Grunde genommen total lächerlich.
Das Problem des Kapitalismus an sich. Also Mussolini, der Erfinder des Faschismus, hat auch gesagt, Faschismus ist genau das. Kapitalismus, eine Verquickung von Firmeninteressen mit politischen Interessen, das führt zu faschistoiden Tendenzen in einer Gesellschaft und die haben wir selbstverständlich auch und ich glaube auch die aktuelle Frustration in der deutschen Bevölkerung mit dem gegenwärtigen System hat auch viel damit zu tun.
Wie war deine Heranführung denn an das Thema Drogen generell? Also du hast gesagt, du hast dann in den 90ern auf Partys viel LSD genommen. Also wenn man jeden zweiten Tag LSD nimmt, hat man denn dann auch immer jeden zweiten Tag dieses gleiche Level an Wirkung oder ist dann irgendwann so, weil irgendwann sind ja auch die Hormone erstmal aufgebraucht und müssen sich reproduzieren. Also ist es dann auch immer die gleiche Intensität oder war es irgendwann so, dass du da so, irgendwie habe ich jetzt gar nichts mehr so richtig?
Ja, also LSD bildet eine Toleranz. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, das jeden Tag zu nehmen, aber das wird innerhalb von einem Tag, das ist man quasi wieder auf Null. Das heißt, man könnte es alle zwei Tage oder so nehmen und hätte immer noch einen starken Effekt. Beantwortet das die Frage?
Ja, so ungefähr, aber so war das, also wie bist du, wie gesagt, daran geführt worden? Also war das auch so, dass du am Anfang so dich so ein bisschen auch gegruselt hast davor oder warst du von Anfang an interessiert? Ja, das ist generell Drogen jetzt nicht
bei LSD. Ich habe damals in New York gelebt und habe meinen ersten Roman, Die Quotenmaschine, geschrieben und war von daher sehr interessiert an allem Möglichen eigentlich. Also ich war 23 und meine Freundin damals, eine Amerikanerin, Anna hieß sie, die meinte dann irgendwann, sie hätte LSD, ob wir das mal zusammen nehmen sollten. Und ich hatte noch nie vorher Drogen genommen. Also ich hatte irgendwie einmal am Joint irgendwo gezogen. Also ich war wirklich total unbeleckt. Damals waren auch Drogen noch nicht so präsent in der Gesellschaft, wie sie es heute sind. Aber ich habe dann mit ihr LSD genommen, samstagsabends in Manhattan. Und das war schon eine sehr, sehr starke Erfahrung, die mich auch sehr geängstigt hat, weil ich halt gar nicht wusste, was das ist. Ja. Ich dachte auch, es hört nie wieder auf. Ich dachte, ich werde jetzt verrückt. Weil
das
ich
auch dauert keine, aber auch lange, ne? So
ja, es dauert Stunden. So 8 Stunden. Also ein starker Trip dauert so 8 Stunden. Aber tatsächlich hört er dann auch irgendwann auf. Ja. Das wusste ich aber nicht so richtig. Ja, ich war halt total unbeleckt. Da war dieser erste Trip, war zum Teil auch ein Horrortrip, weil ich einfach Angst hatte, dass ich verrückt werde. Ja. Aber es hat dann halt wieder aufgehört und ich fand es dann halt im Nachhinein extrem interessant, was da eigentlich passiert ist und habe mich dann gefragt, was passiert, wenn ich weniger nehme, weil offenbar war der Trip auch sehr stark. Das ist halt auch das Problem der Illegalisierung, wenn du irgendwie von irgendjemandem einen LSD-Trip bekommst, weißt du ja nicht, wie viel da drauf ist. Ja, vielleicht sagt dieser Mensch, ja, da sind 200 Mikrogramm drauf, das wäre dann sehr stark. Aber man weiß es nicht wirklich, ja. Weil auch bei der Herstellung geschehen dann manchmal irgendwie Fehler und auf einem Trip sind dann plötzlich 1000 Mikrogramm. Ja, und wenn ein junger Mensch, der noch nie LSD genommen hat, plötzlich 1000 Mikrogramm sich einfährt, das kann natürlich extrem auf Angst einflößend sein, ja. Und daher wäre es natürlich viel schöner, wenn wir in die Apotheke gehen würden und wir würden ein Päckchen von Sandoz, ein Medikamenten-Arzneischächtelchen kaufen von Sandoz, wo drauf steht LSD. Jede Pille hat 50 Mikrogramm, dann wüsste man, was man hat sozusagen. Also der Gesetzgeber ist ja auch meines Erachtens fahrlässig, geht er mit unserer Gesundheit um, weil es ist ein Fakt, dass Leute LSD und auch andere Drogen, zum Beispiel MDMA, nehmen, ja, und gleichzeitig gibt es das nicht offiziell hergestellt. Das heißt, man ist immer auf Schwarzproduktion und Schwarzhändler und Dealer sozusagen angewiesen. Das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. Ich habe halt damals tatsächlich dann Interesse bekommen an LSD. Also ich fand diesen Horror-Trip, Albert Hoffmann meinte auch, Horror-Trips sind eigentlich die besten Trips, weil du seid sehr intensiv und du lernst im Grunde am meisten daraus. Ja. Ich habe aus diesem einen ersten Trip wirklich eine Menge gelernt, auch für mein Schreiben und für mein Leben. Ich habe irgendwie das Leben ganz anders gesehen plötzlich. Ja, ich habe verstanden, dass es irgendwie Abgründe gibt, was Ängste sind, ich habe sehr viel über mein eigenes Gehirn quasi verstanden und habe das dann halt ja immer, also wenn ich, als ich vorhin sagte, ich habe das in der Partyszene oft eingesetzt. Ich habe das also nicht oft eingesetzt so auf Partys. Ich habe dann damals mit meiner damaligen Freundin, wir waren halt oft sozusagen, wir haben uns oft berauscht. Ja, wir waren auch oft in Clubs, aber in Clubs haben wir meistens kein LSD genommen, weil LSD ist wirklich besser zu Hause zu nehmen oder in der Natur zu nehmen. Ich würde das nicht in Massensituationen nehmen mit sehr vielen anderen Leuten. Das ist einfach zu stressig, ja, weil man so sensibilisiert ist. Von daher habe ich dann öfter LSD halt genommen, aber immer sehr darauf geachtet, dass das sogenannte Set und Setting optimal waren. Also dass ich in einer guten Situation, in einer schönen Umgebung war, dass ich Zeit hatte, dass mich niemand bedrängt hat, dass ich nicht irgendwie irgendwo in ein Auto fahren musste oder telefonieren musste oder irgendwas halt machen musste. Das ist das sogenannte Setting, das ist schon sehr wichtig. Das sollte man auch alles lernen. Ich finde, das sollte man alles in der Schule lernen. Das müsste, also Drogenunterricht müsste es geben in der Oberstufe. Ich finde, es müsste auch Möglichkeiten geben für Leute, einfach an psychedelische Substanzen zu kommen, auch mit Beratung und ich glaube, viele Leute interessieren sich dafür und brauchen aber auch so ein bisschen Anleitung. Aber dafür ist vielleicht auch das Buch, mein Buch, Der stärkste Stoff, gedacht, dass man ein bisschen mehr versteht, was das eigentlich ist.
Ja, gerade die Anleitung finde ich einen ganz, ganz wichtigen Teil dieser Rechnung. Denn es ist ja so, dass es zum Beispiel dass es Leute gibt, die das zum Beispiel besser nicht machen sollten, weil sie eine gewisse psychische Prädisposition haben. Und im Moment ist es so, dass sie sich ja trotzdem auf dem Schwarzmarkt das einfach so kaufen könnten, wenn sie wollten. Und man könnte halt eben, wenn man das in ein kontrolliertes Szenario überführt, eben diesen Leuten dann Informationen an die Hand geben, wie sie damit umgehen können. Ihnen sagen können, weißt du was, vielleicht jetzt so Microdosing kannst du vielleicht mal probieren und gucken, wie sich das so auswirkt, aber schmeißt dir jetzt mal nicht so einen starken Trip lieber erstmal. Also das ist ja wirklich total interessant. Jetzt ist es ja so, also ne, es gibt ja sehr viele verschiedene Drogen, die wir da teilweise so in einen Pott zusammenschmeißen. Und war das, also so, wie dröselst du das so für dich auf? Also wenn du sagst, LSD hat zum Beispiel gesunde Anteile, und da wir jetzt zum Beispiel auch gesprochen haben über zum Beispiel Kokain und Methamphetamin und auch Heroin als Arzneimittel, wo ziehen wir die Grenze von, okay, das ist ein Mittel, dessen Nutzung wir vielleicht sogar ja anbieten und auch wohlwollend begrüßen sollten, im Vergleich zu, okay, es gibt aber auch Substanzen, wo wir sagen müssen, das ist gut, dass die von der Gesellschaft ferngehalten werden. Oder gibt es überhaupt so, oder sollten wir einfach alles legalisieren und die Leute sich selbst überlassen?
Na, die Leute sich selbst überlassen auf jeden Fall nicht. Drogenlegalisierung muss einhergehen mit einem Diskurs in der Gesellschaft. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Autofahren extrem gefährlich ist, aber legal ist, weil es dieses Instrument des Führerscheins gibt und auch des TÜVs, das die Autos überprüft und Straßen werden auch in Ordnung gehalten. So eine Infrastruktur, die das Autofahren ermöglicht, die müsste es dann zum Beispiel auch für Drogen geben. Das wäre natürlich eine ganz andere Infrastruktur, aber so eine Infrastruktur müsste sich die Gesellschaft dann erarbeiten. Also ich meine, die gibt es ja auch zum Teil. Es gibt Ärzte, Psychiater, die Dinge verschreiben können. Es gibt, einen Gesamtumgang der Gesellschaft mit Substanzen geben. Es fehlt im Moment völlig oder ist halt so Stückwerk. Und wenn dieses Gesamtverständnis in einer Gesellschaft vorhanden ist, dann werden letztendlich wahrscheinlich auch alle Substanzen erlaubt werden können, weil ich meine auch gefährliche Substanzen wie zum Beispiel Kokain, die offenbar süchtig machen und offenbar gesundheitliche Nebenwirkungen haben, die werden ja im Moment trotzdem konsumiert. Ja? Also es ist so, dass auch Kokainkonsumenten sind ja Menschen, ja, die das halt beschließen, das zu nehmen, ja. Und die auch, wenn es verboten ist, es trotzdem nehmen. Ja. Von daher sollte man sich vielleicht als Gesundheitsminister überlegen, ob es nicht sogar sinnvoll ist, sowas wie Kokain zu legalisieren. Weil Kokain war ja auch mal legalisiert. Das war ein deutsches Produkt von der Firma Merck. Und es wäre ganz interessant zu untersuchen, ob es damals, als Kokain legal erhältlich war in der Apotheke, mehr oder weniger Missbrauch von Kokain gab. Ich würde mal schätzen, weniger. Ja,
ja, aber daher, gut, das liegt ja daran, dass du etwas, was du legal bekommen kannst, weniger, also dass es nicht so einfach ist, da wirklich was damit zu tun, was auch gesetzlich als Missbrauch gewertet werden kann.
Ja, ich meine jetzt gesundheitlich, ob es damals mehr gesundheitliche Probleme gab, als Kokain noch legal war. Ich meine, die Qualität war dann halt deutlich besser. Sigmund Freud hat Kokain verwendet, um die Psychoanalyse zu entwickeln. Sir Arthur Conan Doyle hat Kokain genommen, um Sherlock Holmes zu schreiben. Also auch sogenannte ungesunde, gefährliche Drogen haben auch gewisse Nutzen. Also man sollte, ich finde, man sollte auch auf Dinge, die, wo man sofort sagen würde, das muss illegal sein, also einfach nochmal ganz neu an die ganze Drogenproblematik rangehen und sich alles mal komplett anders anschauen. Und grundsätzlich denke ich, dass eine verantwortungsvolle Gesellschaft eigentlich alle Substanzen legalisieren sollte.
Ja, es ist auch zum Beispiel so, dass ja, wenn das nicht stattfindet, man ja auch eben immer dieses Risiko der Verunreinigung hat. Und das Allerinteressanteste ist ja, dass wir mittlerweile abschätzen können, dass im Anbetracht des Abhängigkeitsrisikos, im Anbetracht des gesundheitlichen Schadens, den es effektiv anrichtet, tatsächlich zwei der gefährlichsten Substanzen sind, die erlaubt sind, nämlich Alkohol und Nikotin oder Tabak generell. Also das ist im Grunde genommen eigentlich total, total absurd. Wir kommen so langsam zum Ende. Du hast nicht so viel Zeit, würde ich sagen. Ne?
Leider.
Ja, aber ich finde das aber total interessant und wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten, aber ich höre dir wahnsinnig gerne zu, wie du darüber erzählst. Ich habe zum Beispiel jetzt auch Der stärkste Stoff mir auch als Hörbuch angehört, von dir eingelesen. In deiner Beschäftigung mit diesem Thema ist ja auch die Frage so, inwiefern bewertest du jetzt zum Beispiel die letzten 200 Jahre der Menschheitsgeschichte anders, mit diesem Wissen, dass eben da oft auch der Rausch eine Rolle gespielt hat. Setzt das für dich gewisse Dinge in andere Kontexte? Verstehst du Dinge anders? Verstehst du Dinge besser über die Geschichte und über die Konstitution unserer Gegenwart?
Ja, also ich benutze quasi meine Untersuchung zu den Drogen als generelle Untersuchung, wie es um unsere Gesellschaft aktuell steht, weil wir da vorhin schon intensiv darüber gesprochen und ich finde, dass wir einen kompletten Restart unserer demokratischen Gesellschaft benötigen, dass wir eine psychedelische Revolution quasi benötigen. Und ja, ich hoffe, dass meine Bücher dazu beitragen, dass Leute auch diese Thematik anders sehen, als sie von den Mainstream-Medien mitgeteilt werden.
Letzte Frage stelle ich allen Gästen hier. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Eine gute Gesellschaft?
Ja.
Ja, also es muss, glaube ich, ein Grundverständnis geben, dass wir jeden Menschen auf der Erde so wertschätzen, wie die Menschen, die uns in unserer unmittelbaren Nähe lieb sind. Ja. Also ich glaube, dass wirklich sehr viel innere Arbeit für die Menschen ansteht. Und diese innere Arbeit, bei dieser inneren Arbeit können natürlich auch die Psychedelika enorm helfen.
Ja, make love, not war in diesem Sinne. Vielen Dank, Norman Ohler.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.